Wie hoch war da schon eure Gewinnmarge? Also ich weiß ungefähr, was eine Website kostet, wie war es damals? Für wie viel Euro hat euch jemand dann eine Website gemacht?
Bis 2030 wollen wir im Grunde eine Unternehmensgruppe aufbauen, die 100 Millionen macht.
Das heißt, ihr entlasst doch Mitarbeiter relativ schnell, die ihre Leistung dann nicht bringen?
Nee.
Klingt nach dem cooleren Modell irgendwie,
wenn man so darüber spricht. Ich glaube, wenn Erfolg zu haben die einzige Option ist, dann findet man eher einen Weg.
Diese Folge wird präsentiert von den Digital Experts der Team Neueste Gruppe. Beratung, Entwicklung, Kreation und Anwendung smarter Lösungen. Netzwerk, Teamgeist und Know-how für euer digitales Business. www.team-neuester.de.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein Interview zu geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Klar, ich bin Wirt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Social Natives. Wir helfen Firmen dabei, Mitarbeiter zu gewinnen. Und sind jetzt 45 Mitarbeiter über 3 Standorte und sind vor 5 Jahren gestartet. Da war ich 19, also jetzt bin ich 24. Und neben Social Natives gibt es noch 4 weitere Tochter- und Schwesterfirmen. Und ja, macht Spaß.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das war jetzt sehr kurz. Vielleicht, das fand ich sehr spannend, als ich es gelesen habe, kannst du ein bisschen mehr über dich und deine Geschichte erzählen, wie es irgendwie zur Gründung mit 19 Jahren kam?
Ja, also bei der Vorstellung nehme ich immer gerne 3 Zahlen. 2, ich bin in Vietnam geboren und bin mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen. 12, ich bin mit 12 auf ein Sportinternat gezogen und wollte Leistungssportler werden, habe Tischtennis gespielt, war im Bundeskader und einer der Besten in meinem Jahrgang da. Mit 15 habe ich dann Norbert kennengelernt, meinem Geschäftspartner, mit dem ich jetzt all diese Firmen aufbaue. Und wir sind 45 Mitarbeiter und mit 19 habe ich auch die Schule abgebrochen, wenn man das auch nennen möchte.
Als du Norbert kennengelernt hast, der war ja auch hier vor ein paar Monaten und er hat relativ amüsant beschrieben, so euer erster Kontakt. Vielleicht, wie hast du ihn, als er ins Zimmer reinkam, als ihr euch das erste Mal irgendwie gesehen habt, wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, er wurde mir schlecht vorgestellt, sage ich mal, also von den anderen Kollegen oder Freunden, die haben gesagt, okay, da kommt jetzt ein Ungar, der kann gar kein Deutsch, so ein bisschen Dulli-mäßig so. Ja. Und das wurde schlecht mir vorgestellt und unser erster Kontakt war dann, ich war ein bisschen arrogant so als Jugendlicher und dann war ich nicht so freundlich und war jetzt nicht so offen zu ihm. Aber daraus hatte ich eine enorm starke Freundschaft entwickelt. Da bin ich sehr dankbar.
Hättest du am Anfang gedacht, dass ihr irgendwann mal Unternehmen zusammen gründet und erfolgreich werdet zusammen?
Ja, so mit 15, 16 fing es auf jeden Fall an. Also als Jugendlicher mit 12, 13, 14 dachte ich, ich werde auf jeden Fall Profi, Tischtennis-Profi, ja. Ne, und werde Leistungssportler. Und dann mit 16, 17 hat sich das entwickelt, weil ich habe dann gesehen, ich hatte so 3 Optionen im Grunde. Also entweder wäre ich Leistungssportler, ich gehe irgendwie den akademischen Weg, den meine Eltern von mir erwarten, oder ich mache mich selbstständig und mache mein eigenes Ding. Und ich war halt super unzufrieden irgendwann in der Schule und ich war sehr unzufrieden auch mit dem Sport so ein bisschen, weil das Ganze irgendwann nicht mehr so viel Freude gebracht hat. Und ja, mein Traum war es dann, ein eigenes Unternehmen zu gründen, mit meinen besten Freunden zusammenzuarbeiten, aussuchen zu können, auch mit wem ich arbeite und wie ich meine Zeit verbringe. Und ja, dann habe ich das verfolgt und ist geil.
Und war das der Moment, wo dir dann auch klar wird, du wirst kein Leistungssportler?
Ja, ich war also irgendwann wurde mir klar, dass ich erstmal nicht der Beste bin darin, dass es nicht so geil ist eigentlich als Leistungssportler, als Profi, ja. Weil im Tischtennis verdienst du auch nicht so viel, du bist sehr, sehr einsam, ist ein Einzelsport halt im Grunde.
Ich habe tatsächlich mal Tischtennis gespielt, ein paar Jahre lang, also ich kenn's sehr, sehr gut und habe mich dann eben auch irgendwann entschieden, es frisst zu viel Zeit, nebenbei noch Fußball und all die Sachen und da war eben relativ schnell auch klar, man muss eben realistisch gucken, so doof das auch klingen mag. Tischtennis bringt nicht so viel Einkommen und nicht so sicher wie Fußball zum Beispiel. Ja. Oder wie ein akademischer Weg oder wie Unternehmertum, wenn man das einigermaßen erfolgreich umsetzt.
Absolut.
Total verstehen.
Aber es gibt sehr, sehr viel. Also Sport in der Jugend gibt unfassbar viel aus meiner Sicht. Ja. Also ich habe ja da im Internat auch gelebt, die haben Handballer, Leichtathleten, Wasserballer, alles. Und Disziplin hat man da enorm gelernt, zu trainieren für etwas, für eine Sache, Verzicht, um Höchstleistung zu bieten, ne? Und auch, was es bedeutet, in einem Bereich im Grunde ja, Höchstleistung zu bringen, was ich halt heute im Berufsleben im Grunde gut übersetze.
Hilft dir das heute auch noch? Also würdest du sagen, dass was du damals gelernt hast, hilft dir heute noch enorm erfolgreich als Unternehmer zu agieren?
Ja, absolut. Also als ich mit 19 die Schule abgebrochen habe, ne, dann... im Grunde, ich hatte keine Berufserfahrung, ich hatte ja kein Netzwerk oder so, ich hatte kaum Fähigkeiten im Beruflichen Und meine Eltern haben da auch den Kontakt zu mir abgebrochen, also war da eigentlich nichts, ne? Und ich habe dann halt 80 Stunden die Woche gearbeitet, habe so viel gelernt, wie ich konnte, ne? Habe auf Dinge verzichtet, bin nicht in Urlaub gefahren, habe keine Freunde mehr getroffen, all das, um was ich aus dem Leistungssport halt gelernt habe, weil im Leistungssport war es im Grunde nichts anderes, ne? Ich bin mit 12 weggezogen, habe 8, 9 Mal die Woche trainiert, habe enorm viel in eine Sache im Grunde fokussiert rein investiert, um dort halt möglichst viel Leistung zu bringen. Und so ist es im Grunde, hat mir geholfen im Beruflichen. Ne? Heute sieht mein Leben natürlich anders aus, aber vor allem in der Anfangszeit war das enorm wichtig aus meiner Sicht.
Als deine Eltern den Kontakt zu dir abgebrochen haben, war das für dich eher eine Motivation oder hat dich das eher noch mehr runtergerissen dann in dem Moment? Hast du dann noch mehr realisiert sozusagen? Du stehst praktisch wirklich vorm Nichts, also musst jetzt irgendwas aufbauen.
Ja, das war die größte Art der Motivation im Grunde, weil mein Rücken war halt komplett an der Wand und ich habe mich damals auch nicht gefragt, okay, habe ich Spaß oder fühle ich mich gut oder bin ich motiviert, sondern meine einzige Option war es, jetzt dieses Ding zum Fliegen zu bringen und Erfolg zu haben, weil ansonsten in meinem Kopf sozusagen ja auch kaum mehr Plan Bs war, ne? Also ich konnte nicht den akademischen Weg oder die Schule gehen, wer hätte mich eingestellt und meine Eltern hätten mir jetzt auch nicht mehr geholfen. Und das war eine pure Motivation, sage ich mal so.
Und glaubst du, dass es, also es gibt ja verschiedene Wege, Unternehmer zu werden. Also es gibt Leute, die machen erst den akademischen Weg, sammeln jahrelang Berufserfahrung und haben dann eine Idee, die ihnen hilft, irgendwas zu gründen. Andere gründen irgendwie wie raus, aber haben ja trotzdem noch Optionen. Ich zum Beispiel jetzt, ich habe ja auch gegründet und gehe parallel zur Schule. Also wenn jetzt alles nicht mehr läuft, hätte ich theoretisch ja noch die Option, den akademischen Weg zu gehen. Ich verstehe aber den Punkt dahinter, dass du sagst, sozusagen, du hattest keine andere Möglichkeit. Du musstest arbeiten ohne Ende, du musstest lernen, du musstest alles geben, weil es eben um deine Existenz ging. Ist das der direkteste Weg und der beste Weg, auch schnell zu lernen und schnell erfolgreich zu werden?
Ja, das weiß ich nicht. Also also ich habe mir damals das überlegt, dass es der beste Weg für mich ist, weil ich muss Fähigkeiten haben und um bestimmte Ergebnisse zu bringen. Und der beste Weg war für mich, um diese Fähigkeiten zu erlernen. Das heißt, wie entwickle ich ein Produkt, wie vermarkte ich etwas, wie verkaufe ich etwas, wie rekrutiere ich Teammitglieder, wie schaffe ich Prozesse, ne? Wie lerne ich Finanzen, Marketing, Sales, diese ganzen Bereiche. Wie lerne ich Führung? Für mich war der schnellste Weg, diese Fähigkeiten im Grunde zu erlernen, dass ich halt schnell aufs Spielfeld komme und halt nicht zu lange in der Theorie bleibe, sondern schnell einfach in der Praxis lerne und dadurch ich jetzt Fähigkeiten habe, die ich anwenden kann bei Firmen beispielsweise, um Ergebnisse zu bringen.
Was ist die erste Fähigkeit, die du dir angeeignet hast?
Marketing.
Marketing. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, Unternehmertum lebt ja davon, einfach machen auch. Also es bringt nichts, irgendwas lange vorauszuplanen. Man muss relativ schnell diesen Schritt gehen, dann auch einzusteigen. Hattet ihr das Produkt oder hattest du das Produkt direkt schon, wofür du Marketing machen wolltest? Oder war dir einfach klar, Marketing braucht es immer?
Ja, am Anfang hatten wir kein Produkt. Also am Anfang haben wir Dinge auch schon verkauft und vermarktet, die wir noch nicht konnten. Ne? Also ich würde eher sagen, also ich würde sagen, ich bin eher fokussiert auf Sales und Marketing als auf das Produkt, weil das Produkt sich danach erst entwickelt hat. Also ich sehe viele, die beispielsweise erstmal an dem Produkt die ganze Zeit feilen, aber gar nicht wissen, ob sich das dann verkauft oder vermarktet. Aber wenn ich zuerst mit einer Idee rausgehe in den Markt und beispielsweise es verkaufen kann, weiß ich, dass da Bedarf und Interesse ist. Und dann kann ich nachgelagert sozusagen das Produkt eher bauen. Und wir haben Webseiten verkauft. Ich konnte noch gar keine Webseiten bauen im Grunde.
Für wie viel habt ihr Webseiten verkauft damals?
Für 5.000. Ne, also ich habe dann auch nie das gelernt im Grunde. Ne? Sondern weil, guck mal, wenn ich eine Webseite verkauft habe für 5.000, konnte ich dann hier einen Freelancer holen oder ein Teammitglied einstellen, der das dann bringt. Ne?
Wie hoch war da schon eure Gewinnmarge? Also ich weiß ungefähr, was eine Website kostet. Wie war es damals? Für wie viel Euro hat euch jemand dann eine Website gemacht?
Für 1.000 Euro hat 1 bis 1,5 hat jemand die Webseite gebaut, ein Freelancer.
Und
Ne?
wie viele Websites habt ihr verkauft so am Anfang?
Am Anfang haben wir vielleicht 2 Webseiten verkauft, danach haben wir alles Mögliche verkauft.
Pro
Dann
Woche,
haben
im Monat oder?
Im Monat.
Okay.
Ne? Dann haben wir auch noch Social Media verkauft. Also im ersten Jahr haben wir 50.000 irgendwie gemacht, im zweiten Jahr 130.
Wie habt ihr gelebt damals? Also hattet ihr eine kleine Wohnung zusammen, und habt von da aus gearbeitet? War das auch euer Büro und so? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, wir hatten eine WG, im Grunde eine Dreizimmerwohnung. Und eins war das Büro und dann hatten Norbert und ich die jeweiligen Zimmer, ne? Und wir haben dort gewohnt, gearbeitet, Das war eine geile Zeit. In Hannover war das noch.
Ist euch irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen?
Nee, also ich mache gern Dinge, die mir Freude bringen und die auch Spaß machen. Und ich arbeite gerne. Also wenn ich an Dingen arbeite, ist es ja, weil ich irgendwie eine Vision oder ein Ziel habe, ne? Und dieser Prozess, meine Ziele und Visionen zu verfolgen und in die Realität zu bringen, der macht mir brutal Spaß. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, mich weiterzuentwickeln und neues Wissen anzueignen oder neue Fähigkeiten. Und daher verfolge ich im Grunde, wie im Leistungssport, hat mir früher auch Tischtennisspielen Spaß gemacht. Und heute arbeite ich einfach gerne und verfolge das.
Kannst du uns ein bisschen mehr zu den Umsatzzahlen danach sagen? Also erstes Jahr 50.000, wie sah es im zweiten Jahr aus?
Im zweiten Jahr irgendwas Richtung 150.000. Das ist schon ein bisschen länger her. Also letztes Jahr weiß ich, letztes Jahr haben wir 2,2 Millionen gemacht bei Social Natives. Dieses Jahr werden wir irgendwas Richtung 5 bis 6 machen. Das Jahr davor, vor den 2,2, waren wir bei 1. Ja.
Wie sehen die Planungen fürs nächste Jahr aus? Was ist das Ziel? 10 Millionen?
Ja, über 10.
Und das Jahr danach?
Das weiß ich noch nicht. Also bis 2030 wollen wir im Grunde eine Unternehmensgruppe aufbauen, die 100 Millionen macht mit mehreren Firmen, weil wir gemerkt haben, dass im Grunde wir einen Kunden jetzt gewonnen haben für Social Natives, ne? Wir helfen Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu gewinnen auf Social Media. Und nachdem wir ihm geholfen haben, Mitarbeiter zu gewinnen, hat er ja direkt den nächsten Engpass im Grunde, die nächste Herausforderung. Zum Beispiel, wenn du Mitarbeiter hast, brauchst du vielleicht wieder Kunden.
Ja.
Sodass wir dieses Jahr auch eine Firma gegründet haben, die sich auf Kundengewinnung, digitale Kundengewinnung spezialisiert hat. Und nachdem wir natürlich eine Firma gewonnen haben, haben wir schon das Vertrauen, wir haben schon mal Ergebnisse gebracht und können dann eigentlich, dann will der Kunde im Grunde auch weiterbleiben bei uns.
Zu den anderen Unternehmen kommen wir gleich bei Social Natives. Was genau macht ihr?
Also ein klassischer Kunde ist ein Mittelständler bei uns. Der kommt zu uns mit der Frage, hey, oder mit der Aufgabe, ich finde einfach keine Azubis mehr. Ich finde keine Fachkräfte mehr. Ich kriege keine qualifizierten Bewerbungen rein. Und das, was wir im Grunde machen, ist, dass wir das Unternehmen auf Facebook, Instagram, TikTok präsentieren und als Arbeitgeber vermarkten, sodass dieser Bewerbung generiert. Und schalten dann Kampagnen. Dafür machen wir auch Recruiting-Videos, ne, schalten die Kampagnen, arbeiten an der Arbeitgeberstrategie. Alles drumherum, damit unser Kunde, ne, der Arbeitgeber, Mitarbeiter findet.
Und was macht ihr anders als Leute, die sich so ein bisschen damit auskennen, die da einen Account erstellen, die da eine Kampagne schalten? Also mittlerweile Google Ads zum Beispiel sind ja wirklich das Einfachste, was man an Werbung schalten kann. Irgendwie, was macht ihr da besser, dass es lohnt, euch zu engagieren?
Also ein Punkt, warum wir anders und besser sind, ist natürlich, dass Erfahrung sich stacken, ne? Das heißt, wenn du 5 Jahre das machst und über 500, 600 Kampagnen schon gemacht hast, erfolgreich in verschiedensten Branchen, dann sind diese Erfahrungswerte einfach da und oft steckt der Teufel halt im Detail, ne? Dass es nicht nur darum geht, eine Facebook-Werbeanzeige ist jetzt nicht immer gleich wie eine Facebook-Werbeanzeige. Also einfach den Erfahrungsschatz, dass wir wissen, okay, wenn wir jetzt sagen dem Kunden, lass uns das so machen, dann ist es halt keine Hoffnung mehr, sondern wir haben das halt schon öfters gemacht, öfters gesehen, ne, und machen halt bestimmte Fehler nicht mehr. Das würde ich sagen, Punkt 1. Und Punkt 2, wir haben einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz. Also wenn du ins Marketing schaust und du fragst dich dann, hey, warum funktionieren manche Recruiting-Kampagnen und andere nicht? Dann versuchst du die Gründe zu finden und der Grund ist oft, dass das Arbeitgeberangebot, also die allgemeine Arbeitgeberattraktivität nicht da ist. Und das Messaging nicht passt, ne, zur Zielgruppe. Also die Arbeitgeberbotschaft, der Slogan. Ne?
Das heißt, ihr greift an der Wurzel an, wenn ihr beschäftigt euch wahrscheinlich mit dem Unternehmen, bevor ihr, weiß nicht, bevor ihr den Deal macht, danach, wie auch immer, und seht, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber die Tischtennisplatte fehlt im Pausenraum. Einfach um es mal zu verbildlichen. Dann würdet ihr, bevor ihr die Kampagne schaltet, dafür sorgen, dass es die Tischtennisplatte im Pausenraum gibt, damit diese Attraktivität überhaupt gegeben ist, damit der Arbeitgeber eine Chance hat, Ads zu nutzen, wirklich auch. Weil, was du sagst, wahrscheinlich, man kann so viele Ads schalten, wie man will, so viel Geld ausgeben, wie man will. Wenn man nicht der attraktive Arbeitgeber ist, dann wird es
Ja.
selbst mit euch nichts.
Ja, und die Marketingkampagne muss auffallen und anders sein. Also eine Recruiting-Anzeige, also die Leute auf dem Smartphone oder vor allem auch die Generation Z hat ja eh schon teilweise eine niedrigere Aufmerksamkeitsspanne, swiped schnell durch. Und wenn da immer nur steht, wir suchen dich, ne, und das aussieht bei jedem anderen, dann nehmen wir das gar nicht mehr so richtig wahr. Also muss die anders sein, auffallen, andere Botschaften haben. Und das ist halt ein enorm kreativer Prozess, weil das muss auch passen zum Arbeitgeber. Ne? Und da gehen wir sehr, 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 sehr tief rein.
Ist die Generation Z auch die Zielgruppe, die ihr praktisch zu den Unternehmen holt, oder macht ihr das auch für andere Altersgruppen?
Wir machen das eigentlich für alle Altersgruppen. Also Industrieunternehmen, Produktionsunternehmen, Pflege, IT. Solange es den Mitarbeiter gibt in den Online-Medien, können wir den ansprechen.
Bis zu welchem Alter gibt es den Mitarbeiter in den Online-Medien? Also sagt ihr, wenn jemand 55-jährige Mitarbeiter sucht, findet ihr die auch? Oder ist das dann schon zu alt für euch?
Doch, das finden wir auch, aber das, glaube ich, noch nie passiert. Das
ist noch nie passiert?
Nee, ich glaube, noch nie hat jemand speziell einen 55-Jährigen gesucht.
So, jetzt bin ich ein Mittelständler, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz müsste ich mindestens haben, damit ihr sagt, wir kommen zusammen. Oder soll ich mich einfach bei euch melden?
Also den Kunden, den wir am besten helfen können, haben eine Mitarbeiteranzahl von 100 bis 500 Mitarbeiter. Weil wenn die größer sind, dann macht es manchmal Sinn, auch die Kompetenz intern aufzubauen einfach. Und wenn die Firmen,
macht ihr das auch?
Ja, das schulen wir auch. Ne? Das schulen wir auch, zeigen wir auch. Ne, aber zwischen 100 und 500 Mitarbeiter haben wir gemerkt, dass viele Mittelständler beispielsweise nur eine HR-Person haben. Manchmal gar keine Marketingabteilung. Die Aufgabe des Geschäftsführers auf jeden Fall nicht ist, das zu verstehen, wie man TikTok-Ads schaltet, nee, um Azubis zu gewinnen.
Und dann sich noch ein gutes Design am besten zu überlegen als Geschäftsführer.
Genau, ja, das macht halt gar keinen Sinn. Ja. So, ne? Aber wenn die Firmen größer sind, haben die meistens eine Marketingabteilung und ne, HR und so. Und dann macht es aus meiner Sicht auch Sinn, vielleicht 6 Monate mit einer Agentur zu arbeiten, aber eigentlich früher oder später die Kompetenz intern abzubilden.
Und wie viel Geld muss ich mindestens mitbringen oder mich da bereit machen? Wie viel Geld muss ich ausgeben, um mit euch zusammenzukommen?
Ja, knapp 20.000. So ist der durchschnittliche Kundenwert bei uns. Und deswegen meine ich auch, also wenn die Firmen viel, viel kleiner sind und suchen nur einen Mitarbeiter, dann lohnt sich das für manche halt nicht.
Und von den 20.000 ist es dann eine langfristige Zusammenarbeit oder ist es dann einmalig für wie viele Stellen?
Das ist eigentlich für eine Stelle und sage ich mal so für 6 Monate.
Okay, das heißt, innerhalb von 6 Monaten sammelt ihr die Bewerbung. Garantiert ihr eine Besetzung der Stelle oder eine gewisse Anzahl an hochwertigen Bewerbungen? Oder ist das das Risiko des Unternehmens am Ende?
Das Unternehmensrisiko, ne? Aber wir können natürlich Fallstudien zeigen. Also bei uns, was wir sagen ist zum Beispiel, eine Bewerbung kostet uns so 20 bis 40 Euro, ne? Über Facebook, Instagram. Und wenn das Unternehmen dann sagt, okay, ich kann 500 Euro, ne, im Monat ausgeben als Werbebudget, dann ist es so eine Von-bis-Geschichte an Bewerbungen, die man bekommt.
Okay, 500 Euro im Monat sind 3.000 in einem halben Jahr an Werbebudget. Der Rest geht an euch dann für eure Arbeit oder gibt es noch einen Kostenpunkt zwischendrin, der irgendwie entsteht?
Ja, die 20.000 gehen im Grunde zu uns, an unsere Arbeit, und dann die 3.000 gehen an Meta, an Facebook, ne, an
TikTok. Okay, die sind in den 20.000 aber enthalten oder die kommen oben drauf?
Die kommen nochmal drauf.
Okay.
Ne, weil das Unternehmen auch sagen kann, okay, ich will jetzt 1.000 Euro nochmal ausgeben oder ich brauche viel, 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 viel mehr Bewerbung noch.
Und was genau macht ihr dann? Wie sieht der Prozess aus? Also ihr haben eben schon drüber gesprochen, schaut euch das Unternehmen an, schaut, wie könnte das Unternehmen attraktiver werden. Es ist jetzt attraktiv. Was sind dann die nächsten Schritte?
Danach gehen wir hin und sagen wir mal, wir haben jetzt die Strategie, wir versuchen die über Instagram zu finden. Dann erstellen wir in der Regel ein Recruiting-Video für die Position. Wir erstellen eine Internetseite, eine Landingpage, ne, so eine mobile Stellenseite dafür. Wir schreiben die Anzeigentexte, sag ich mal, für die Instagram-Ad und dann schalten wir die. Ne, und dann betreuen wir die, optimieren die Kampagne.
In welchem Zeitraum? Also wie lange dauert es praktisch von dem attraktiven Arbeitgeber, bis ihr ihn attraktiv gemacht habt? Ab diesem Punkt, wie lange dauert es, bis die Anzeige online ist dann?
Es kommt ein bisschen darauf an, wann der Drehtermin gefunden ist. Aber vom Drehtermin aus sind 2 Wochen danach sind die Anzeigen online.
Okay, und ihr macht das in-house, die Drehs dann? Oder habt ihr Freelancer, die ihr dann beauftragt? Müssen die Unternehmen es selbst drehen? Wie sieht das dann aus?
Ja, nee, in-house. Also wir sind jetzt 45 Mitarbeiter, davon sind so 12 im Vertrieb, 20 im Projektteam und davon sind 5 Video- und Fotografen, die zum Kunden hinfahren, dort die Fotos machen, dort mit den Kunden die Interviews drehen. Auch das ist übrigens eine hohe Kompetenz, die mit den mit Erfahrung kommt, weil wir lassen immer echte Mitarbeiter sprechen und auch die Chefs sprechen. Und die sprechen manchmal zum ersten Mal vor einer Kamera oder in die Kamera. Und auch vor Ort sozusagen, dass die das hinkriegen und es nicht schwierig wird für die, ist halt, mussten wir auch lernen, ne? wie das Video aussieht und wie wir das machen, dass es möglich authentisch und noch spannend ist.
Wenn man euch auf Instagram folgt, einer von euch reicht normalerweise, sieht man relativ schnell, ihr habt da echt beachtliche Ergebnisse. Also Bewerbungen, die ihr innerhalb kürzester Zeit einholt, einstelle. Also das führt oft zu echt massiven Einstellungen. Eure Testimonials sprechen, glaube ich, auch für sich. Da sind echt Leute, für die hat sich ihr Blick aufs Unternehmen geändert. Die haben gedacht, sie können schließen, weil sie keine Leute mehr finden. Auf einmal waren genug Leute wieder da. Also dass es funktioniert, sieht man. Gibt es aber auch Kampagnen mal, wo du sagst, irgendwie ist komplett in die Hose gegangen und das haben wir total überschätzt.
Ja, also das Agenturgeschäft lebt davon, oder unser Geschäft lebt davon, dass Kunden zufrieden sind und bleiben. Ne, wir haben die Firmengröße 100 bis 500, weil diese Firmen eigentlich konstant suchen. Und man kommt, also wir kommen nicht auf 5 Millionen, indem wir unzufriedene Kunden haben. Also darf das Wachstum nicht auf Kosten der Kundenzufriedenheit im Grunde gehen. Aber sicherlich gibt es immer noch 5 bis 10%, wo es nicht klappt, ne? Und wo es nicht funktioniert. Also dass jede Kampagne klappt, das würde ich jetzt tatsächlich nicht behaupten. Aber
hättet ihr wahrscheinlich die 100 Millionen Umsatz schon im Jahr.
Ja, ne, es muss sich ja stacken im Grunde. Also wir brauchen ja, dass die Kunden bleiben, weil du kannst ja gar nicht so viel Neuumsatz immer wieder reinschaufeln, dass du wächst. Also schon irgendwie möglich, aber es ist ja viel, viel schwieriger. Also wir brauchen Kunden, die zufrieden sind und die eigentlich über Jahre bleiben. Also die meisten, wir haben auch Kunden, die von Anfang an schon immer auch da sind. Weil ich glaube, die schätzen das. Also wenn du einen Partner gefunden hast, der auch immer mit neuen Strategien kommt, neuen Trends, den du fragen kannst, dann möchtest du dem irgendwann nicht mehr missen. Und wir sind halt teilweise Teil der Organisation bei denen auch geworden. Ne?
Und ihr selbst, du hast schon gesagt, ihr seid 45 Leute jetzt, wie findet ihr die besten Leute für euch?
Genau der gleiche Weg. Ne? Also exakt das, was wir unseren Kunden empfehlen und sagen. Ne? Also wir versuchen alles Mögliche eigentlich zu machen. Ne? Also wir drehen auch eigene Vlogs, ne, um Einblick zu zeigen bei Social Natives. Wir schalten Anzeigen auf Facebook, Instagram, TikTok. Wir schalten auch Anzeigen auf Stepstone, Indeed Jobbörsen auch weiterhin, ne, um diese aktiven Kandidaten zu bekommen. Gehen hin und haben Mitarbeiterempfehlungsprogramm, wo jetzige Mitarbeiter andere empfehlen können, weil wir sind halt im War for Talents. Ne? Die Unternehmen, die halt wachsen wollen, die brauchen richtig gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und ein Unternehmen besteht aus Mitarbeitern. Und da ist es nur sinnvoll, alles Mögliche dafür zu tun, um die Bestmöglichen zu bekommen, die man kriegen kann.
Wie definierst du denn eine gute Mitarbeiterin oder einen guten Mitarbeiter?
Also ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin passt erstmal zur Firma, also zur Firmenkultur. Ne?
Sorry, dass ich schon wieder reingrätsche, aber wie findet man das heraus, bevor man die Person einstellt? Also ihr macht wahrscheinlich ein Vorstellungsgespräch. Weißt du dann sofort, passt die Person ins Team oder nicht?
Ja, unser Prozess ist so, wir haben eine Bewerbung kommt rein, die wird die wird grob gesichtet. Das heißt, Berufserfahrung, letzter beruflicher Station, ne, welche Ausbildung und ähnliches. Dann haben wir ein Vorstellungsgespräch mit der HR-Managerin. Dann haben wir einen Vor-Ort-Termin, wo noch mit mindestens 3 weiteren Mitarbeitern gesprochen wird. Und die HR-Managerin hat im Grunde ganz klare Fragen und eine Scorecard, wo auch die Werte hinterlegt sind, wo sie natürlich eine subjektive Einschätzung trifft, ob die Werte so gelebt werden. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche, dann, klar, habe ich, also das Bauchgefühl darf man auch nicht unterschätzen, ne, definitiv. Also wenn du viele Leute fragst im Recruiting, werden die sicherlich sagen, ja, ich wusste es einfach, ich habe ein Bauchgefühl. Ja. Also das gehört auf jeden Fall auch definitiv dazu, als wenn ich mich jetzt selbstständig gemacht habe und du bist eine Person, dann bist du halt die Firma. Dein Wertesystem ist das Wertesystem der Firma. Und je größer eine Firma natürlich wird, desto mehr Menschen sind drin und jeder hat verschiedene Werte. Und
hast du Werte auch schon angepasst in diesem Prozess?
Ja, ja. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Wert Nummer 6, dass wir sind menschlich. Ja. Den hatte ich auf jeden Fall nicht am Anfang.
Was heißt, du hattest den nicht am Anfang?
Also der stand da nicht drauf. Ja. So, und der hat sich mitentwickelt, ne? Weil ich gesehen habe, der ist wichtig für unsere weitere Entwicklung und für Firmenwachstum.
Wie ist das denn? Du hast erzählt, du hast 80 Stunden dafür gearbeitet. Es ist praktisch dein Leben gewesen. Es ist das, was dir Spaß macht, mit deinem besten Kumpel irgendwie was Großes aufzubauen. Das heißt, du lebst dann für so ein Unternehmen. Umso mehr Mitarbeiter man einstellt, oder generell ist es jetzt so, man kann ja von Mitarbeitern oft nicht erwarten oder kann es nicht erwarten, dass die dann genauso dafür brennen. 80, 100 Stunden die Woche machen, nur daran denken, nur dafür leben. Keine Freunde mehr treffen.
Macht ja auch gar keinen Sinn.
Genau, das klappt nicht. Ist das auch eine Umstellung so, dass du merkst, so die Leute sind zwar dabei, aber nicht zu jedem Preis?
Aber ja, zu jedem Preis war noch nie jemand dabei.
Ja,
ne?
Ja.
Also es ist wichtig, eine gesunde Erwartungshaltung zu haben, und das muss jeder sich wahrscheinlich fragen, hey, was erwarte ich von der Person jetzt? Und diese Erwartung zu kommunizieren, auch im Recruiting-Prozess ist zu kommunizieren. Ich habe noch nie erwartet, dass jemand so viel arbeitet oder das macht wie ich, weil wir haben ja unterschiedliche Ziele auch. Ja. Ne? Ich glaube, für meine Ziele ist es das, was ich leisten brauche, ne? Das ist meine Einschätzung. Ich kann jetzt entweder meine Ziele anpassen oder das, was ich mache. Aber ich finde, wir haben viele Leute, die richtig Gas geben. Also der Erfolg ist wirklich, weil das Team enorm stark ist. Wir Teammitglieder haben, also mit drei davon habe ich jetzt Firmen gegründet zum Beispiel. Also wir haben halt Teammitglieder, die brennen, die sind motiviert, die sind intrinsisch motiviert, die wollen was bewegen, die entwickeln sich weiter und haben Spaß am Erfolg.
Ich habe in dem Zuge letztens bei euch gesehen, es gibt so, ihr nennt das A-Team-Member, also A, B, C, wie ist die Einteilung? Da kannst du dazu was erzählen?
Ja, also ein A-Mitarbeiter ist in unserer Welt jemand, der sich mit Social Natives identifizieren kann, der Dinge vorantreibt und der, ich sag mal so, wenn du beispielsweise in ein Team reingehst, dann glaube ich, dass jeder schon einschätzen kann, okay, wer ist hier wirklich der richtig leistet? Und wer ist der mitkommt und wer ist der eigentlich gar nicht mehr hier sein sollte? Weil ich glaube, ein Team, welches sich so, das reguliert sich so ein bisschen halb immer selbst. Also bei uns ist das ganz stark.
Also am meisten leisten A, mitkommen B, wer eigentlich gar nicht mehr dahin gehört, C Mitarbeiter.
Ja, auch da versuche ich auch ganz vorsichtig zu sein, weil das ist ein Modell. Ne? Ein Modell ist nur eine versuchte Erklärung der Realität. Ne? Es kann niemals die richtige Realität, natürlich, weil die viel komplexer ist. Aber also ich gehe jetzt nicht rum und sage so, okay, du bist A, du bist B, sowas nicht. Ja. Ne? Sondern es ist nur ein Entscheidungsmodell, was mir helfen soll, zu sagen, okay, er richtig motiviert, so richtig gut. Und, aber wen würde ich, zum Beispiel ist eine gute Frage, wen würde ich jeden von denen nochmal einstellen? Ne? Und wenn ich frage, okay, die mit meinen jetzigen Erfahrungen, die Person würde ich gar nicht mehr einstellen, hätte ich nicht eingestellt, so, dann sollte ich sie vielleicht, ist sie vielleicht nicht der richtige Ort.
Das heißt, ihr entlasst doch Mitarbeiter relativ schnell, die ihre Leistung dann nicht bringen?
Ja.
Wie, wenn ihr jemanden einstellt, wie lang, also die müssen sich ja kurz einarbeiten, irgendwie ein bisschen mitbekommen, wie schnell könnt ihr einschätzen, ob die eine gute Einstellung waren oder nicht?
Also meine Führungskräfte nutzen die Probezeit. Das heißt, nach der Probezeit gibt es dieses Gespräch, ne? Übernehmen wir dich oder nicht. Ich als der keine Berufserfahrung hat und kein Abitur hat und nicht weiß, wie es sonst funktioniert hat, habe auch Leute nach einer Woche, nach zwei, schon mal nach drei Stunden. Also ich schwör's dir mal, wir arbeiten zusammen und dann kriege ich so ein Gefühl, das wird nichts. Aus irgendeinem Grund. Ne? Das wird nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier glücklich bist, dass ich dir helfen kann.
Nach drei Stunden, wie sah das aus? Wenn du sagst, nach drei Stunden war dir klar, wird nichts.
Also nach drei Stunden habe ich sie nicht gekündigt. Ne?
Aber das ist ja schon relativ schnell, dass du dann abschließend für dich auch sagst, so, du musst ja wirklich sofort gemerkt haben, irgendwie.
Nee. Ja, also in meinem Beruf ist es enorm wichtig, dass ich schnelle Entscheidungen treffe und die Qualität der Entscheidung spiegeln meine Ergebnisse wider. Und ich kann nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, wenn ich entscheide, sondern ich muss Entscheidungen auf Annahmen treffen. Und das ist halt so, ne? Und das so, und ich habe Annahmen und dann treffe ich die Entscheidung so und lebe mit den Konsequenzen. Und wenn ich nach drei Stunden das Gefühl habe, das ist es nicht, dann treffe ich auch so die Entscheidung.
Ja, okay. Das heißt, C-Team-Member sind nicht lange mehr im Team, weil die irgendwann dann nicht mehr Teil eures Teams sind.
Ja.
Und die B-Member sind aber trotzdem gute Mitglieder des Teams, die die Leistung bringen, die erwartet wird, aber nicht darüber hinausgehen.
Ja, gehen wir mal zu einem anderen Konzept. ABC. Also in einem Buch habe ich mal gelesen, es kommt Konzept Superstars und Rockstars. Ja. Superstars sind die immer aufs nächste Level wollen, die Karriereleiter hochgehen wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Ja. Die braucht man und wir brauchen Rockstars. Das heißt die auf ihrer Position eigentlich bleiben wollen, aber dort richtig, richtig gut sind und jetzt nicht Führungskraft werden wollen, sondern ihren Job lieben, das tun und das, da bleiben. Und beide brauchen wir im Unternehmen.
Klingt nach dem cooleren Modell irgendwie, wenn man so darüber spricht. wir kommen auf jeden Fall gleich zu den anderen Unternehmen noch vorher, aber ihr seid ja jetzt in den letzten Wochen relativ aktiv auf Messen gewesen. Ihr seid noch auf Messen dieses Jahr. Warum?
Ich glaube, in unserer digitalen Welt spielt trotzdem der persönliche Kontakt immer noch eine ganz andere, also eine enorme, also das werden wir niemals wegbekommen. Es ist einfach ganz was ganz anderes, wenn man mit einer Person persönlich redet, wenn die Person ja, vor einem ist. Und warum? Ich glaube, Vertrauen spielt eine ganz, ganz große Rolle im Geschäftsleben, ne? Vertraue ich der Person? Und um das sagen zu können, muss ich die Person gut einschätzen können. Und ich glaube, über online, im Laptop oder so, kann man das nicht richtig greifen als Mensch. Und Kunden müssen mir vertrauen, Mitarbeiter müssen uns vertrauen. Und erst eigentlich, wenn, ne, der potenzielle Kunde relativ sicher ist, uns einschätzen kann, okay, sind wir integer, glaubt er, wir halten unser Versprechen, weil wir tun ja nichts anderes als wir geben ein Leistungsversprechen. Wir sagen ja nicht, ich garantiere dir das, sondern wir sagen, hey, wir werden das hinkriegen, das ist ein Leistungsversprechen. Und auf Basis dessen, ob er uns vertraut, dieses Leistungsversprechen im Laufe der Zeit einhalten zu können, wird er sich dafür entscheiden, ne? Deswegen gehen wir auf Messen, weil wir suchen den nahen, den persönlichen Kontakt. Und die funktionieren richtig gut. Also es ist richtig gut, wieder seitdem es wieder möglich ist, versuchen wir auf allen möglichen Fachmessen, Kongressen und so unterwegs zu sein.
Ein Messestand kann auch sehr, sehr gerne mal einen guten oder sehr guten fünfstelligen Betrag dann kosten. Also ich weiß nicht, vielleicht magst du auch erzählen, was ihr so für Messestände normalerweise ungefähr ausgegeben habt jetzt oder ausgebt dieses Jahr. Da habt ihr ja wahrscheinlich die Verträge alle schon geschlossen. Und das muss ja auch erstmal wieder reinkommen, dass ihr sagt, das hat sich gelohnt. Ihr nehmt Leute damit hin, Hotel, Reisekosten, die Leute werden bezahlt für den Tag. Also was kostet euch so ein Messetag?
Also Beispiel, also letztens waren wir auf einer Messe, da haben wir 35.000 gezahlt. Da waren wir aber noch Hauptsponsor, hatten Messestand und konnten zwei Vorträge halten.
Das war in den 35.000 mit drin,
Genau,
oder? Okay, ja.
das war drin. In 2 Wochen sind wir wieder auf eine Messe, da zahlen wir 3.000. Ich bin sehr, also das ist ein guter Kanal für uns, weil wir sind sehr vertriebsstark. Das heißt, wir holen eigentlich das Geld an dem Tag wieder zurück.
Das heißt, bei den 35.000, kannst du sagen, was ihr da wieder reingeholt habt?
Letztens an dem Tag haben wir 66 reingeholt.
Okay, also ihr sagt, Hälfte davon sind dann die Kosten, die ihr gebraucht habt, aber ihr seid zufrieden
Ja,
rausgegangen?
also sehr zufrieden, ne? Weil das ist ja nur der Umsatz, den wir am Tag rausholen. Aber eigentlich geht es ja darum, dort Kontakte zu sammeln und so, die dann in den nächsten darauf folgenden Wochen, ne, kontaktiert werden und miteinander gesprochen werden.
Wie wichtig ist bei euch das Vertriebsteam? Also wieder was ich echt positiv auch sagen kann, wenn man euch auf den sozialen Medien irgendwie ein bisschen mitverfolgt, bekommt man einen sehr, sehr guten Einblick mit ins Team. Und jetzt war vorgestern oder gestern, habt ihr Sport gemacht zusammen im Team, im Vertriebsteam war es, so wie ich es sehen konnte, erahnen konnte. Aber wirklich auch, also alle waren dabei, alle hatten Spaß. Es war jetzt niemand so der kleine Dicke, der sich irgendwie durchgequält hat, weil er mitmachen musste oder so, sondern es waren alle Bock drauf, es waren alle dabei und die Motivation hat gestimmt. Sieht so das Team aus, was man sich vorstellt im Vertrieb denn?
Ja, bei uns schon. Also wir machen viel Kaltakquise und wir haben viele Quereinsteiger und sehr viele junge Leute, die. Es ist ein harter Job, ne? Jeden Tag 150 Menschen Wehversuche zu machen, Menschen anzurufen, die gar nicht darauf gewartet haben, dass du sie anrufst
Ja.
und sie zu überzeugen. Und
Wenn ihr Kaltakquise macht, wie findet ihr praktisch Nummern, die ihr anrufen könnt als potenzielle Kunden?
wir recherchieren die Adressen oder holen die Adressen in den
Okay.
Portalen.
Das heißt, ihr habt dann eine Liste an Nummern und das Vertriebsteam telefoniert einen nach dem anderen ab. Von diesen 150 Leuten, wie viele da am Tag pro Vertriebler oder für das gesamte
Pro
Vertriebsteam?
Vertriebler.
Pro Vertriebler 150 Leute. Wie viele von den 150 werden Kunde?
Also 5 Termine entstehen dann daraus und durchschnittlich wird einer Kunde vielleicht.
Einer
Ja,
vielleicht.
einer, weil ja, viel weniger. Also 150 Calls pro Ding, 5 Termine
Ja.
und aus 20 Terminen, aus dem 20 Erstterminen kommen dann nochmal 5 richtige Termine, also
Ja.
2 Termine sozusagen, und von diesen 5 dann einer.
Okay.
Und dann, keine Ahnung, auf all gesehen, so, ne?
Einfach aus Interesse, wenn so ein Vertriebler anruft dann, wie sehen dann oft die Re also ich glaube, wir können es alle erahnen. Da ruft jemand an, will was verkaufen, man hat vielleicht gerade auch einen schlechten Tag erwischt. Was gibt es da so für Reaktionen am
Das
Telefon?
weiß ich
Das
gar
geht
nicht
ja
mehr.
von bis wahrscheinlich, aber.
Ja, ich höre nur, ne? Also, ruf mich nicht mehr an, wo hast du meine Nummer, ne?
Ja.
Also, nerv mich, also irgendwie sowas.
Ja.
Also harte Sachen, klar. Also ein paar freuen sich auch, ne? Ein paar sagen, oh, hört sich gut an.
Braucht man da auch ein guten Teamgeist so, dass man nicht völlig deprimiert aus dem Tag rausgeht, weil es gibt ja auch sicher Tage, wo 150 Anrufe heißen, ruf mich nicht wieder an, nerv mich nicht. Ich glaube, wir können da auch sicher sagen, dass es nicht nur freundlich bleibt immer am Telefon, weil Leute vielleicht 5 solche Anrufe am Tag bekommen. Braucht es da so ein Team, was einen dann auch ein bisschen auffängt, sodass man, weil egal wie motiviert man ist, egal wie viel Bock man drauf hat, es zieht ja irgendwie schon runter, wenn man 150 Mal irgendwie durchklingelt und nichts bei rumkommt.
Ja, das ist eine brutale Ablehnung, ne? Also man muss sich erstmal dran gewöhnen, so krass, so oft abgelehnt zu werden, wenn man das macht. Aber wir haben halt Marvin. Marvin ist unser Leader, ne? Die Führungskraft dort. Und das ist enorm wichtig. Wie gesagt, Motivation hochzuhalten, ne? Auf die KPIs zu achten. Also du kannst dir das vorstellen, ne? Das ist ein Großraum, da läuft die ganze Zeit Musik. Da läuft die ganze Zeit Rap-Musik. Die haben halt so Noise-Canceling-Kopfhörer. Da sind so Baseballschläger,
Das
da
muss
ist
ich auch
so ein
sagen, als ich bei
Boxsack.
euch war, habe ich Samra gehört,
Ja.
letztens aus dem Raum. Und das fand ich echt irgendwie einzigartig, kann man so sagen. Also das, da es kommen ja auch Leute, wahrscheinlich potenzielle Kunden in euer Büro und so, dass ihr dann sagt, ja, läuft halt Samra, der ja auch, also der wirklich Deutschrapper durch und durch ist, der eigene Texte, einen eigenen Musikstil hat und ihr sagt, das motiviert das Team, das kann im Büro laufen.
Ja, das ist Teil unserer DNA, da würde ich definitiv sagen. Ne? Also, wie soll man es sagen? Also, wir machen Dinge schon anders und haben Bock drauf. Ne? Wir bringen die Ergebnisse am Ende des Tages. Aber ja, ist schon anders. Also, letztens habe ich erst das Feedback bekommen. Einer kam vorbei und meinte so: Ey, das ist ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street. Ne?
Ja,
So, da ist so eine Glocke, ne? Da ist so Whiteboard, da stehen so die Striche. Wie hoch ist das Umsatzvolumen, was abgeschlossen wurde pro Vertriebler? Aber ja, da haben wir einen hohen Marketing- und Sales-Fokus.
Und gerade vielleicht auch durch eigene Erfahrungen, die ihr gemacht habt, dass ihr eben kein Studium hattet, irgendwie, was euch befähigt hat, dazu zu gründen oder sowas, kann sich bei euch prinzipiell auf die Stellen jeder bewerben. Also was man ja echt oft sieht, wo ich teilweise überrascht bin über Stellen, da braucht man ein Studium, da braucht man ein Studium, da braucht man ein Studium. Was ja viele schon disqualifiziert für eine Bewerbung, obwohl sie vielleicht die richtige Person dafür wären. Gibt es solche Voraussetzungen bei euch auch?
Ja, also es gibt, wie sagt man das? Das sind keine K.O.-Kriterien, aber tendenziell zum Beispiel, nehmen wir einen Projektmanager. Also wir machen halt viel Employer Branding und Marketing, wir haben viele Kandidaten, damit wir in der Situation sind, um auch die Besten aussuchen zu können. Und wir sind in einer Situation, wir stellen nur noch Projektmanager ein, die 100% 2, 3 Jahre Berufserfahrung haben als Projektmanager, die vorher in einer Agentur gearbeitet haben, weil wir gemerkt haben, Leute, die noch nicht vorher in einer Agentur gearbeitet haben, das ist schon ein bisschen anders, die ein Studium haben, weil wir festgestellt haben, Menschen, die nicht studiert haben, haben tendenziell schon Nachteile gegenüber anderen. Und ich würde immer wieder einen Test wagen, aber wenn ich gesehen habe beim Projektmanager, der hat studiert, der hat 2, 3 Jahre Berufserfahrung, der hat schon in einer anderen Agentur gearbeitet, und passt zur Kultur, hat bis jetzt immer funktioniert. Ne? Und das meine ich auch. Also wir machen halt viel Recruiting, damit wir auch die Auswahlmöglichkeiten haben. Trotzdem mag ich Quereinsteiger und vor allem Vertrieb ist nur Quereinstieg. Aber sagen wir, wenn ich ein Video und Fotografen einstelle, na klar.
Klar, also es gibt natürlich so einen Videografen, Fotografen zum Beispiel, glaube ich, wäre man auch blöd, wenn man dann jemand sagt, ach, du hattest noch nie eine Kamera in der Hand, mach mal, wir stellen dich ein. Aber es gibt so, weiß nicht, also Initiativbewerbung habe ich so das Gefühl, und ich bin jetzt nicht total tief irgendwie in der Recruiting-Branche drin und beschäftige mich 10 Stunden da am Tag, aber werden mehr. Also dass es die Möglichkeit gibt, wenn dich jetzt jemand anschreibt, der hat kein Studium, keine Ausbildung, sagt, aber er ist total motiviert, will was machen, würdest du. Also es ist jetzt schwer, den Fall so, aber würdest du prinzipiell offen sein, den kennenzulernen und ihm eine Chance zu
Ich
geben?
nicht. Also ich lerne
Du,
keine neuen Kandidaten
okay,
kennen.
also das heißt,
Die
an wen muss man sich wenden bei euch, wenn man
Person
Projektmanager,
bewirbt
okay.
sich normal wie jeder andere
Ja.
und geht dann durch den Prozess. Aber ich kann definitiv sagen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, dass
Okay.
sie durchkommt.
Das heißt, aber man wird nicht prinzipiell abgelehnt, wenn man kein
Nee.
Studium hat dann. Also wenn man sonst gute Kriterien hat, vielleicht im Gespräch echt einen guten Eindruck macht,
Ja, aber
wenn es dahin
das macht
kommt.
die andere Person ja auch. Und das meine ich mit,
Ja,
das ist schwierig.
klar, also natürlich, da sind wir uns, glaube ich, einig. Irgendwie die Argumente sind viel, viel stärker, wenn jemand ein Studium hat, Berufserfahrung, vielleicht noch irgendwas Besonderes, Projekte abgeschlossen hat oder sowas. Da kommt jemand schwer gegen an, der eben das Ganze nicht hat. Wie ist es aber denn zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hat kein Studium, aber 3 Jahre Berufserfahrung? Ist es dann schon anders oder bist du da auch wieder? Also, wie ist das bei euch? Also,
Nee, ich bin da super offen,
ja.
okay? Aber alle gehen durch diesen gleichen
Ja.
Prozess. Und tendenziell, wenn wir also einen Kandidaten haben, wo wir sagen, der ist besser als der andere, dann geht er schon eher durch. Weißt du, was ich
meine?
Ja,
klar.
Also das ist kein K.O.-Kriterium jetzt, aber ich sehe ja, wer durchkommt, weil ich habe das früher enorm unterschätzt. Also du musst ja sagen, ich habe ja kein Abitur. Also ich habe nur Leute eingestellt, die sagen, ich bin motiviert. Aber ich habe das enorm unterschätzt im Wachstum. Also Berufserfahrung, Branchenerfahrung. Das spielt schon eine Rolle. Also sonst dauert alles andere kann ich auch wieder schulen und einarbeiten. Aber ich habe festgestellt, die Person muss sich gar nicht mehr, weil die haben das ja schon gemacht. Also die wissen, was zu tun ist.
Jetzt kommen wir endlich dazu. Du hast ganz am Anfang schon die verschiedenen Unternehmen, die ihr mittlerweile habt, angesprochen, die ihr gebildet habt am Ende, um Kunden, die in dem einen Bereich Hilfe brauchen, vielleicht in dem anderen Bereich auch unterstützen zu können, dass ihr wahrscheinlich irgendwann als Gruppe ein Gesamtpaket, nicht nur im Recruiting-Bereich, sondern im Marketing-Bereich oder wie ihr das auch immer weiter ausgestaltet machen könnt. Vielleicht kannst du uns kurz mal einen Überblick geben, was ihr mittlerweile alles da gegründet habt.
Ja, wie sich das entwickelt hat, ist, dass ich festgestellt habe, die höchsten Kosten am Anfang sind die Kosten, um einen Kunden zu gewinnen. Das heißt, wir zahlen, egal über welchen Channel, so circa 2.000 Euro, um einen Kunden zu gewinnen. Und wenn ich 2.000 Euro zahle, um einen Kunden zu gewinnen, ist dann die nächste Frage, die ich habe, natürlich, wie viel Geld bringt er mir ein in der gesamten Lebenszeit, ne, wo so ein Kunde ist. Und aktuell wäre es beispielsweise gewesen 2 und dann 20. Aber wenn ich 2 und dann daraus 100 machen könnte, wäre es viel, viel besser. Aber ich habe gemerkt, bei Social Natives konnte ich jetzt das nicht hochtreiben, weil viel mehr Leistung können wir gar nicht machen. Ja. Aber wir haben gemerkt, er braucht Kunden. Deswegen haben wir Social One gegründet mit einer Geschäftspartnerin, die sich auf Kundengewinnung fokussiert. Wir haben gemerkt, okay, nachdem wir Mitarbeiter gebracht haben, ist die Frage, okay, wie boarde ich jetzt den Mitarbeiter ein, wie bringe ich den schnell auf Flughöhe? Ich habe festgestellt, die Einarbeitungszeit bei Firmen ist viel zu lange, weil es nicht digitalisiert. Und wir bauen halt für die eine Mitarbeiterplattform im Grunde, wo der Mitarbeiter Videos schaut, Checklisten schaut, selbst Tests macht. Ganz einfache Fragen beantwortet werden, wie, wo finde ich die Lohnabrechnung? Wenn das nirgendwo richtig in einem Intranet oder einer Plattform drin ist, dann müsste die ganze Zeit irgendeine Führungskraft gefragt werden, das Ganze. Ja. Also eigentlich entlang der Wertschöpfung oder des Bedarfs haben wir halt neue Firmen gegründet. Wie beispielsweise, wir haben gemerkt, wenn eine Firma 2000 Mitarbeiter hat und hat eine Marketingabteilung, ist es viel besser, ihnen diese Kompetenz zu schulen, als dass wir jetzt als Agentur reingehen. Deswegen haben wir auch ein Beratungsunternehmen daraus gemacht, um andere zu beraten oder zu schulen, wie wir die Kampagnen machen.
Was zahlt ein Unternehmen für so ein Coaching, dass ihr das onboardet, weil es ja schon enormes Wissen, was ihr über 5 Jahre erarbeitet habt?
Fünfstellig.
Fünfstellig, okay. Abhängig wahrscheinlich auch ein bisschen von der Unternehmensgröße, dann irgendwie von den Anforderungen. Und wie laufen die Unternehmen? Also wie viele von den Kunden, die ihr für Social Natives gewinnt, welchen Anteil davon könnt ihr überzeugen für eine der anderen?
Gerade noch zu niedrig. Okay. Aber das ist ja auch wieder das Schöne, weil die sind ja auch wieder eigenständig. Ne? All das sind mit Geschäftspartnern, die nicht abhängig sind von Social Natives, sondern haben ihre eigenen Marken, ihren eigenen Aufbau. Und wenn die Kunden gewinnen, können die dann wieder zu Social Natives auch zurückgehen. Und dadurch entwickeln sich halt gute...
Ideal wären da irgendwann natürlich irgendwie 100%, jeder macht alles mit, aber realistisch, was ist das Ziel langfristig, wie viele von den Social Natives Kunden wollt ihr zumindest in einem anderen weiteren Bereich unterstützen?
Also das Ziel bis Ende nächstes Jahres sind 30%, dass auch die anderen Leistungen in Anspruch nehmen.
Und die Geschäftspartner, mit denen ihr das gründet, die lernt ihr kennen, weil sie ehemalige Mitarbeiter sind oder weil ihr die auf einer Messe irgendwie kennengelernt habt oder wie findet ihr Leute, mit denen man dann sagt, wir gründen mit dir nochmal ein Unternehmen, also...
Also 3 Stück mit ehemaligen Mitarbeitern, weil das funktioniert, aber auch mit externen Geschäftspartnern. Und da gibt es ganz klare Anforderungen im Grunde. Ne? Also wenn wir eine Geschäftspartnerschaft eingehen mit einem externen, dann muss die Person eine Kompetenz reinbringen, die wir nicht haben. Das ist in der Regel das Produkt. Dann muss die Person schon mal vorher einen Track Record haben, das heißt auch eine Firma schon mal aufgebaut haben, mindestens über 1 Million, dass wir wissen, okay, da ist irgendwo Kompetenz und Flughöhe da und beide Parteien müssen die zeitlichen Ressourcen natürlich auch haben, um in so ein neues Geschäft hochzubringen. Und bei Mitarbeitern finde ich es halt mega geil, weil wir lange miteinander gearbeitet haben, wir uns beide schon kennen, uns einschätzen können, die Stärken und Schwächen von den beiden Parteien schon kennen und ich dann einfach sehr, sehr gut einschätzen kann, ob das funktionieren wird, weil ich brauche das Produkt, das muss funktionieren, dass der Kunde zufrieden ist. Ich muss es verkaufen und vermarkten können, das können Norbert und ich. Und dann muss muss die Operations halt gemanagt werden, ne? Also die Finanzen, die Prozesse, das Recruiting, also sozusagen alles drumherum von der Wertschöpfungskette muss halt funktionieren.
Und mit Social Natives habt ihr ja mittlerweile Standorte in Berlin und Stuttgart. Wie oft bist du selbst da?
Ein, zweimal im Jahr zur Weihnachtsfeier.
Okay, das heißt, es läuft aber relativ eigenständig. Wenn du sagst, zur Weihnachtsfeier, klar, man hält den Kontakt und Weihnachtsfeiern sind immer schön, aber wirklich gebraucht wird man da nicht, weil ihr das so aufgebaut habt, dass das eigenständige Standorte sind, die laufen.
Ja.
Welchen Anteil machen die an eurem Geschäft aus, Berlin und Stuttgart? Also, weil die meisten Leute von euch sitzen ja in Hamburg.
Ja, zusammen machen die ein Drittel aus.
Okay. Ist das Ziel auch? Also sind die da im Plan? Ist das euer Ziel, euer Plan gewesen, dass die ein Drittel des gesamten Spektrums ausmachen?
Nee,
Oder
sollten mehr machen.
sollten mehr
Ja.
machen?
Merkst du, wenn ich so wieder zum Reden. Ja.
Und sind weitere Standorte noch geplant?
In Österreich und der Schweiz. Warum diese Örtlichkeit auch, ne? Also so
Das
ein.
wäre jetzt meine nächste Frage. Du nimmst es mir vorweg. Das wäre meine
Das,
nächste
was.
Frage gewesen. Warum Berlin, glaube ich, ist nicht ganz so schwer zu erklären, aber Stuttgart?
Auch hat mit dieser persönlichen Nähe zu tun. Also es gibt einfach Kunden, die uns vor Ort haben wollen, ne? Wo die auch uns sehen wollen. Und so, also je nach Region sind die Menschen, weil am Ende werden Unternehmen von Menschen geführt und Menschen sind auch, ja, manchmal, denen ist wichtig, woher man kommt. Also so jemand aus Stuttgart, manche Leute würden per se nicht mit einem Hamburger Unternehmen Geschäfte machen oder mit so einem Hamburger, ne? Weil da irgendwie die Mentalität auch vielleicht anders ist. Ähnlich wie jetzt, wenn ich mir vorstelle, in der Schweiz. Also Schweiz hat ja generell vielleicht schon Vorurteile gegenüber Deutschen. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin Deutsche da, dann, hey, du verstehst doch gar nicht unsere Nation, ne? Du verstehst ja gar nicht unsere Mentalität, woher sitzt das gehört?
Das heißt aber, das sind nicht nur Standorte woanders, sondern das sind eigenständige Unternehmen, die praktisch wahrscheinlich in der Holdingstruktur zu Social Natives gehören. Also es ist schon Social Natives Berlin dann als eigenständiges Unternehmen und die schreiben dann auch eigene Rechnungen und es geht dann nicht über die Hamburger
Genau,
Rechnungsadresse.
das sind eigenständige Unternehmen. Das ist so ein bisschen so Franchise-mäßig. Ja, die sind im Grunde eigenständige Unternehmen, aber bekommen Services, Leistungen und halt die Marke auch mit. Ne? Aber es ist auch ganz wichtig, immer eigenständige Unternehmen zu haben, weil es eine ganz andere Motivation, wie du meintest, warum sollte ein Mitarbeiter 80 Stunden die Woche arbeiten? Ne? Aber wenn du halt gerade ein Unternehmen aufbaust von null, dann und du hast die Zahlen nicht, um es dir zu leisten, dann fährst du halt nicht in Urlaub. Aber du würdest es tun, wenn du keine Konsequenzen hast. Aber meine Konsequenz ist, wenn ich falsch liege oder wenn ich nicht leiste, dann muss ich entweder Mitarbeiter kündigen oder kann Rechnungen nicht zahlen und hafte halt komplett. Ne? Und dann ist das natürlich eine andere Motivation.
Welchen Anteil haltet ihr an den Unternehmen?
Unterschiedlich. Unterschiedlich.
Immer über die Hälfte?
Nee, nicht immer.
Okay.
Ne.
Also ich meine jetzt an den Standorten Berlin und
Achso,
Stuttgart.
da 50-50.
50-50, okay. Und Norbert und du teilen sich dann praktisch über die ganze Struktur die Hälfte davon oder habt ihr da auch noch andere Teilhaber sozusagen drin?
Also Norbert und ich haben unsere Beteiligungsfirmen, die an der Social Natives GmbH beteiligt ist. Dort haben wir mit 10% noch einen CFO im Grunde drin. Den haben wir früh direkt mit reingenommen, weil wir haben beide nicht BWL studiert und tendenziell nicht so gut in Finanzen. Also den brauchten wir irgendwo, dass er ein Sparring-Partner noch ist.
Würdest du im Nachhinein sagen, das hat sich gelohnt?
Ja, auf
Okay.
jeden Fall. Also ich
Ja.
war mit 19 wusste ich nicht mal, wie man BWA studiert,
Ja.
buchstabiert.
Ja.
Und klar, der Steuerberater kann es mir jetzt vielleicht erklären,
Ja.
aber weil der ist ja nicht in meinem Team.
Nee,
Und
nee.
deswegen brauchte ich jemanden in meinem Team, der ähnliche, auch die gleichen Interessen wie ich vertritt, dass er auch das sieht. Ne?
Ist der heute auch noch CFO bei euch?
Ja, ist immer noch im Stand.
Und würdest du sagen, es wird ja auch ein bisschen mehr trendiger, irgendwie mit Unternehmensbeteiligung Mitarbeiter zu motivieren? Dass es schon auch einen Unterschied macht, ob ihr ihn einfach eingestellt hättet und ihm ein mega gutes Gehalt angeboten hättet oder ob ihr ihm 10% vom Unternehmen abgebt.
Ja, ist ein Riesenunterschied.
Gibt es bei euch auch das Modell der Mitarbeiterbeteiligung oder arbeitet ihr damit noch nicht, außer jetzt beim CFO?
Nee, die gibt es nicht. Also wenn dann Umsatzbeteiligung ist es.
Okay. Und die Standorte in Österreich und Schweiz, wie sieht da die Zeitplanung aus?
Hoffentlich nächstes Jahr. Aber auch da ist wieder, es hängt nur vom richtigen Partner ab. Ne, weil ich setze auf Menschen. Weil der Mensch, der das managt und der stellt den Erfolg im Grunde sicher.
Sucht ihr denn aktiv gerade jemanden oder wartet ihr, bis der Richtige
Ja,
praktisch?
relativ aktiv. Ne? Also ich habe, da sind noch andere Baustellen sozusagen. Also das ist schon nicht auf ganz oben.
Ja.
Aber ne, ich sage es nach außen, dass ich Leute, dass ich suche, ne, führe schon Gespräche, aber warte dann auch, weil ich glaube daran, dass es die richtige Person sein muss, damit es einen Erfolg hat.
Wenn es davon abhängig ist, praktisch, ob es nächstes Jahr klappt, stelle ich es mir aber so vor, ihr habt die Person und dann vergeht auch nicht viel Zeit, bis es wirklich irgendwie ans Eingemachte geht und ihr den Standort aufmacht, oder?
Ja, wir haben das ja in Stuttgart, in Berlin schon gemacht. Wir haben die Prozesse alles, ne? Und wir haben ja auch schon das Marketing, wir haben die Nachfrage, auch können wir schon sofort generieren, ne? Nur braucht es eine Person, die das managt komplett, ne? Und dort vor Ort auch die Arbeit macht.
Langfristig, wo sind noch Standorte geplant oder war es das dann?
Das war es erstmal.
Okay, das heißt, auch in Deutschland gibt es nicht noch irgendwas, was ihr besetzen würdet, jetzt wenn ihr auf lange Sicht geht, sondern die Standorte halt vergrößern, um mehr Geschäft machen zu können.
Ja, genau.
Dann kommen wir schon zum Schluss. Wir haben zum Schluss immer noch eine kleine Schlusskategorie, die wir mit allen machen. Das sind schnelle Fragen oder Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, du beantwortest, also vollendest den Satz oder machst halt Entweder-Oder-Fragen. Joker gibt es nicht, weil es nur drei Stück sind. Also es muss beantwortet werden. Fangen wir an. Lieber die beste Ausbildung oder das beste Mindset haben?
Das beste Mindset. Auch wenn ich nicht genau greifen kann, was das bedeutet, aber ja.
Naja, also praktisch, es besteht ja irgendwie, du brauchst auf der einen Seite irgendwie das Wissen, das, was man ja durchaus durch ein Studium sich aneignen kann, durch eine Ausbildung, durch Lebenserfahrung. Auf der anderen Seite, um erfolgreicher Unternehmer jetzt zu werden, sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass man da irgendwie schon ein gewisses Mindset auch braucht, um da langfristig durchhalten zu können. Ist vielleicht nicht für jeden gemacht und da
Vielleicht können
irgendwie.
wir darauf noch eingehen.
Ja.
Also für mich teilt Erfolg auf einer Rolle sich so in drei Dingen auf. Eins hast du gesagt, Wissen. Wissen kann ich mir aneignen.
Ja.
Persönliche Eigenschaften wie Kommunikation, Dinge, Analysefähigkeiten. Ne?
Ist das nicht Mindset?
Nee, Mindset wäre für mich das Dritte, ist meine Haltung im Grunde. Ich glaube, das macht einen Unterschied, ob ich jetzt in einen Raum reingehe und ich sehe Chancen. Oder ich gehe in einen Raum und ich sehe nur Probleme. Obwohl beide Personen das gleiche Wissen und die gleichen Fähigkeiten haben könnten, geht natürlich die Person rein, die die Chancen sieht und nutzt die Fähigkeiten und das Wissen auch, ne?
Und würdest du nicht sagen, dass Punkt 3, also das Mindset, schon auch eine Grundbedingung ist, um überhaupt Punkt 2, also sich diese Fähigkeiten und sowas so krass anzueignen?
Definitiv, aber das würde für mich so ein bisschen klingen, wie es gibt das eine Mindset.
Ja,
Ne, es gibt
nee,
dieses eine
klar.
Erfolgsmindset. Also na klar, wie ich über Dinge denke, ne, führt dazu, erst muss ich den Gedanken haben, dann kann ich etwas tun. Und durch das Tun kommt dann irgendein Ergebnis. Aber ich weiß nicht, auf dieses, was ist wichtiger, eine Ausbildung oder das richtige Mindset? So, was ist das
Es sind
Richtige?
provokante Fragen. Es ist bewusst dazu da, immer unsere Gäste in Erklärungsnot zu bringen und zu verunsichern. Wir können auch gleich die nächste Frage machen. Das ist auch in der Entweder-Oder-Frage. Lieber gute Mitarbeiter entlassen oder schlechte Mitarbeiter einstellen?
Schlechte Mitarbeiter einstellen.
Warum?
Also wenn es eine Entweder-Oder ist, dann würde ich lieber die guten Mitarbeiter behalten und schlechte Mitarbeiter einstellen, als dann ja gar keinen einstellen. Also die guten Mitarbeiter feuern, weil wenn ich die guten Mitarbeiter feuere, habe ich ja nur noch die schlechten Mitarbeiter.
So ist es, ja. Okay, also es sind zugespitzte Fragen noch zur ersten. Letzte Frage. Irgendwann gründe ich?
Eine Restaurantkette.
Wie kommt es dazu?
Meine Eltern kommen aus der Gastronomie und hatten Restaurants, einige so diese Asia-Imbisse in Einkaufszentren. Und ich merke, ich habe immer noch eine Affinität zu Essen, zu der kulinarischen Welt. Und ich glaube, ich würde es cool finden, wenn ich so Restaurants selbst hätte, wo ich dort chillen kann.
Ja. Das ist aber ein langfristiges Ziel, da ist jetzt noch nichts konkret geplant,
Ja, weil
oder?
das Business ist scheiße.
Ja.
So, das Businessmodell finde ich und es ist enorm anstrengend. Die Gewinnmargen sind sehr niedrig und wenn, dann wäre es nur wirklich okay. Aber sicher, also da gibt es ja sehr, sehr viele, die trotzdem unnormal erfolgreich
Ja.
geworden sind damit. Aber ich würde das jetzt nicht morgen machen, ne? Weil dafür bräuchte ich jetzt nochmal mehr Energie.
Essen ist vielleicht nochmal ein gutes Thema. Man muss euch nur auf Social Media folgen, man merkt relativ schnell, ihr seid Steak-Fans. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie oft gibt es Steak? Was für ein Steak muss es sein? Wie kommt man dazu, so ein Fan zu werden?
Ich ja, ich esse Sachen, ne? Und ich weiß, dass ich bestimmte Sachen, die ich esse, mehr mag als andere. Ja. Und Steak ist halt ganz oben. Ja. So, und deswegen gibt es das auch 5, 6 Mal die Woche. Und dann gibt es ein Ribeye Steak, medium rare. Und ich kann es auch sehr gut selbst machen, so, aber ja. auch im Restaurant. Also wenn es die Option gibt, würde ich ein Steak immer nehmen.
Dann, dann machen wir noch ein Entweder-Oder. Das beste Steak zu Hause oder das beste Steak im Steak-Restaurant?
Das beste Steak im Steak-Restaurant.
Okay. Zu deinen Eltern hast du mittlerweile wieder Kontakt? Oder wann hat sich das entwickelt? Seit wann habt ihr wieder Kontakt?
Also 3, 4 Jahre vor ja Kontakt, ne? Ja. Also ich besuche sie so 1, 2, 3 Mal, glaube ich, im Jahr und passt.
Okay, und weil der Kontakt ist dann wiedergekommen, weil sie gesehen haben, irgendwie es läuft, es funktioniert, was du machst? Oder wie kam das? Also es kam ja anscheinend damals schon zu dem Bruch, auch weil die nicht verstanden haben, was du da jetzt gerade machst und dich für ein Stück irre gehalten haben.
Ja, nee, mein Vater dachte halt nicht, dass ich, also mein Vater hat das halt gesagt und gemacht, um mich zu prüfen, ob ich mir wirklich sicher bin. Weil er wusste, oder du musst dir schon sehr, sehr sicher sein und sehr überzeugt davon sein, damit sowas halt funktioniert. Und dann hat er halt im Grunde sehr harte Konsequenzen mir kommuniziert und auch gemacht sozusagen, damit ich auch dann diesen Erfolg habe. Weil hätte er gesagt, nö, alles gut, mach was du willst, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Ne?
Also du würdest schon sagen, dass das echt die Motivation, vielleicht das i-Tüpfelchen war, was dir den Kick dann gegeben hat, so erfolgreich zu sein.
Ja, sicher. Also wenn der Erfolg zu haben die einzige Option ist, dann findet man eher einen Weg.
Das, finde ich, ist ein schönes Schlusszitat. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr nochmal für den zweiten Teil wieder.
Leonard, danke für die Fragen. War ein geiles Gespräch.